Hallo und herzlich willkommen zu unserer 56. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas.
Ja, und Werner. Und heute sprechen wir über Musiktherapie. Und zwar mit einem erfahrenen Musiktherapeuten und Leiter einer Kreativtherapieabteilung einer großen, renommierten psychiatrischen Klinik. Ja, der Andreas und ich, wir kennen die Musiktherapie selber aus unserer psychiatrischen Praxis. Wir haben lange in psychiatrischen Einrichtungen selber gearbeitet und da waren die Musiktherapeutinnen und Therapeuten unsere Kollegen, unsere Therapeutinnen-Kollegen. Ja. Und du warst ja schon mal in der Musiktherapie.
Ich habe da mal
du hast
hospitiert.
Schon mal gesehen. Genau. Ich selber noch nicht. Und bevor ich das überhaupt, bevor ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, hatte ich überhaupt keine Vorstellung von Musiktherapie. Ich wusste auch gar nicht, muss man da vielleicht Noten lesen können oder muss man ein Instrument spielen können, um an der Musiktherapie teilzunehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer sich auch so verrückte Fragen vielleicht stellen. Und ja, das wollen wir alles hier heute mit dir besprechen, Patrick. Hallo Patrick, du bist unser Gast und Fachperson dafür.
Hallo Patrick.
Hallo. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, cool. Sehr schön. Ja, ich war ja tatsächlich in meiner Musiktherapie und ich habe tatsächlich da schon so live erleben können, dass das wahrscheinlich tatsächlich gut ist, mal zu erfahren, was es ist. Mhm. Weil so der Gedanke vielleicht in so einem multiprofessionellen Team ist auch, da schickt man Leute hin, die vielleicht irgendwie musikalisch sind oder eine Affinität für Musik haben.
Ja.
Also wenn man da mal hospitiert hat, ich würde jetzt eher sagen, denen tut man vielleicht keinen Gefallen, weil das
so,
das was quasi, also da geht es nicht darum, Musik zu machen, sondern sich mit Musik eher auszudrücken zum Beispiel. Aber das kannst du besser erklären, oder Patrick?
Ja. Mhm. Was ist es?
Also das, was ich erlebt habe, war eher nicht so harmonisch.
Nee. Also um Harmonie geht es sicherlich nicht. Also zumindest nicht in erster Instanz. Ich sage zu meinen Patientinnen und Patienten, sage ich immer, wir sind keine Musikschule, ne? Wir sind eine psychiatrische Einrichtung und wir machen keinen Musikunterricht, sondern Musiktherapie. Und wir nutzen die Musik, um etwas in Gang zu bringen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Wir gehen davon aus, dass in dem Moment, wenn wir was mit Musik machen, also wir haben ja zwei Teile der Musiktherapie, einen rezeptiven Teil und einen aktiven Teil. Mhm. Und im rezeptiven Teil, da geht es eigentlich mehr darum, Musik zu hören, also alles, was aufgenommen ist. Okay. Das können also Sachen sein, die, also ich, die Methode der Lieblingsmusik zum Beispiel, zu nutzen, zu sagen, okay, Patientinnen und Patienten bringen etwas mit und eine Musik, die sie mögen, womit sie irgendwas in Verbindung bringen, das kann eine Emotion sein, eine Erinnerung. Ne, wir kennen alle, wenn ihr mal drüber, als ihr 16 wart, sehr gut im Gedächtnis geblieben, also zwischen 16 und 21 ungefähr. Das sind so die musikalischen Erlebnisse, wo man genau weiß, wo man die Texte noch genau hört, wenn die Platte, eine Platte wieder gespielt wird, dann könnt ihr lückenlos mitsingen. Also da sind die kognitiven Erinnerungen noch so, so klar da und ne, also das nutzen wir natürlich in der Musiktherapie nicht, um nur uns daran zu erfreuen, sondern auch um natürlich, das geht in der Therapie ja immer auch um ein Thema, es geht immer um auch ein Problem und ne, Menschen kommen natürlich zu uns in schwierigen Lebenssituationen und ne, da kann die Musik halt auch helfen, um Erinnerungen wieder aufzuwecken, um Emotionen zu erwecken, um auch Themen anzusprechen und das können wir natürlich dann auch in der Musiktherapie dann auch zum Thema machen. Ich arbeite ja hauptsächlich in der Suchtklinik, also in dem Sinne mit Suchtpatientinnen und Patienten und die haben oft auch einen sehr direkten Zugang zu Musik, weil auch im Konsum oft Musik gehört wird. Ja, ne? Oft auch, man auch sagen kann, dass zum Beispiel zu einem bestimmten Suchtmittel auch eine bestimmte Musik zum Beispiel gehört. Ne? Wenn man sagt Reggae zum Beispiel, da weiß man direkt, dass es da um Cannabis geht zum Beispiel. Ne? Also Heavy Metal und so weiter. Das geht immer um Alkohol, Whisky, alles Mögliche. Ne? Und die synthetischen Drogen sind dann auch mehr auf die elektronische Musik dann gelegt. Also in dem Sinne hat das einmal was einen zurückbringen kann mit Erinnerungen und so weiter, aber was einen auch an Konsum in dem Fall oder auch an bestimmte Situationen erinnern kann. Und in dem Sinne ist dann der rezeptive Teil, also das Hören von Musik, kann darin auch helfen, um zum Beispiel bestimmte Erinnerungen zu verarbeiten oder auch einfach Sachen nochmal auf den Teller zu bringen, auch besprechbar zu machen. Ne? Also wenn wir in der Gruppentherapie sind, dann auch ne, über ein Lied praktisch ein Thema einzubringen. Also das ist, da ist die Musik, hat dann einen ganz tollen Mechanismus, die eigentlich bei fast jedem auch irgendwas auslösen kann. Auch wenn das, das sagen Leute oft, ne, die Musik finde ich total doof. Ne? Sag ich, guck, siehste, hat eine Emotion bei dir geweckt. Ne? Also
das ist ja was Entscheidendes, ne? Das ist so eine Emotion auch, die, wenn du sagst, das was erinnern, aber es erinnert uns ja auch oft an Gefühle. Ne? Also das, gut, ja. Wenn wir Musikstücke hören und gerade so aus einer bestimmten Situation heraus, dann weckt das auch relativ schnell bei uns ein Gefühl, finde ich.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich absolut. Ich bin mit meiner Frau zur Zeit darüber, dass wir Sachen jetzt positive Gefühle haben,
yeah,
an Musik, so Mainstream-Musik der 80er, die früher, die wir früher total doof fanden, sozusagen.
Okay,
yeah. So. Yeah. Das ist auch ein ganz merkwürdiger Effekt.
Yeah.
Yeah. Kann man eigentlich sagen, das, was du jetzt sagst, diese rezeptive Form der Musiktherapie, ist das so der biografische Part der Musiktherapie zum großen Teil auch?
Also könnte sein, ja. Also ihr könntet sicherlich so eine biografische Linie könntet ihr machen mit und diese, also anhand der Musik auch den verschiedenen Lebensereignissen auch dran koppeln. Absolut, mhm, ja klar.
So Lebensphase, Lebensalter, ja. Jugend, Kindheit,
ja,
und
absolut, ja.
Ja, frühes, ja, Erwachsenenalter, das ist da irgendwie, ja, ist, wo du das gesagt hast, würde ich
von
sagen.
Von Bob der Baumeister zu Helene Fischer.
Ja,
ja, total. Also es ist ja auch oft so, wenn ihr überlegt, zum Beispiel, also wie eure musikalische Erziehung gelaufen ist. Ne? Also das fängt ja auch bei Oma und Opa an, ne? Wo man dann irgendwie in der Küche damals, vielleicht ist das jetzt bei uns noch anders als bei den jungen Leuten jetzt, aber ne, früher gab es das Radio in der Küche, ne? Und ne, da lief dann WDR 4 und das war früher Schlager. Ne, und viele Leute sind da einfach mit sozialisiert und damit einfach aufgewachsen. Ne? Und andere, es gibt wieder ganz andere, die sagen, ja, also wir haben eigentlich nur zu Hause nur Klassik gehört. Ne? Meine Eltern hatten nur Klassik, bis ich dann endlich irgendwann mal AC/DC gehört habe. Und dann war ich total weg. Ne? Also das sind so, ne, wie die Leute halt so erzogen, also musikalisch erzogen sind. Das ist total unterschiedlich auch. Ja. Ne? Und da kannst du absolut auch sehen, die verschiedenen Einflüsse einfach, die stattgefunden haben, ne? Von tatsächlich Musik der Eltern oder der Großeltern, der Geschwister oft auch, ne? Also Leute, die dann sagen, boah, ich weiß noch, und dann, ne, habe ich mir von Kiss, ne, die rote Kiss-Platte habe ich von meinem Bruder, und die habe ich mir dann unten auf dem Plattenspieler von meinem Papa angehört, ey, und dann ganz schnell wieder nach oben. Also, ne, das gibt solche Geschichten oft, ne, wie sowas, wie diese musikalische Erziehung irgendwie stattgefunden hat. Das ist schon ziemlich cool, ja.
Also ist auf jeden Fall auch ein echt cooler Teil der Sozialisation und mit der, den man ja auch so ein bisschen wieder, nein, in Anführungszeichen, so, du hast das mit dem Biografischen angedeutet, so ein bisschen reproduzieren kann, weil wir ja diese Musik ja noch haben. Und das heißt, wenn wir die heute hören oder wir können das, ne, also AC/DC, KISS, wir sind jetzt eine bestimmte Generation wahrscheinlich, die jüngeren Menschen unter uns müssen das jetzt wahrscheinlich googeln, was das war. Aber das waren schon so Leuchttürme im Erwachsenwerden auch, würde ich sagen. Also, ne, und was man auch mitnimmt. Ne? Also ich kann sagen, ich bin ja Peter Gabriel-Fan und mit dem werde ich alt. Ne? Also das heißt, zu jedem Konzert, wo ich gehe, wird der auch älter. Und ich scherze schon darüber, der hat jetzt im letzten Mal in der Konzert eine Pause gemacht, in einem Rockkonzert in der Mitte, wie so im Theater. Das gab es noch nie. Ne? Das nächste Mal wahrscheinlich müssen wir da alle Rollator anrücken.
Ja, absolut. Ja, ja.
Funktioniert aber nicht immer manchmal. Also ich war damals T-Rex-Fan, Mark Bolan ist leider mit noch einer älteren Generation als du, ist leider verstorben. Okay. Mit dem kann ich nicht alt werden.
Ja, genau. Aber gut, das ist ja auch das Schöne, dass es Aufnahmen gibt und du praktisch immer bis an dein eigenes Lebensende und das auch noch vererben kannst, ne, die Musik an die nachfolgenden Generationen. Ne? Das ist das Gute, was dann an aufgenommener Musik dann natürlich da ist. Ne? Also sehr positiv.
Du wirst wahrscheinlich dann vielleicht in der Suchttherapie dann vielleicht versuchen, auch, stelle ich mir jetzt mal, ja, vielleicht ist es jetzt etwas vorschnell geschossen gedacht, sowas vielleicht, wirst du vielleicht versuchen, so eine Entkopplung dann zu machen. Also dass vielleicht, wenn Menschen dann, es ist ja okay, Reggae-Musik zu hören und wenn man THC stark konsumiert hat, jetzt wahrscheinlich so ein Ziel sein, auch weiter Reggae-Musik zu hören, aber das vielleicht mit was anderem zu koppeln oder sowas. Ist das so ein Gedanke der Musiktherapie?
Ja, also was oft ein Thema ist in der Suchtbehandlung, ist auch zum Beispiel schädlicher Musikkonsum. Ne? Also Musik, die einen ständig auch wieder erinnert an Konsum zum Beispiel oder die auch Konsum verherrlicht. Also das haben wir natürlich auch viel gerade
Stimmt,
im
ja.
Rap, also Hip-Hop, alles, was damit zu tun hat, wo viel, also wo sowohl Gewalt als auch Konsum auch verherrlicht wird. Ne? Also in dem Sinne, das ist natürlich auch was, was ich mit Patientinnen und Patienten oft thematisiere, um auch zu gucken, wie gesund ist der Musikkonsum eigentlich. Haben wir übrigens bei Menschen mit einer Depression auch, Menschen oder suizidale
Ja,
Menschen mit
ja klar.
Suizidalität, ne, wo viel Musik auch ausgesucht wird, die sehr depressiv, die sehr einen sehr runterziehen kann zum Beispiel oder
Das ist zum Beispiel.
auch teilweise auch darüber auch das thematisieren kann, also ein Suizid oder den Gedanken an Suizid, dann ist immer auch die Frage, wie gesund ist das eigentlich? Also ne, die Musik, die ich mir anhöre, tut die mir gut oder nicht? Nicht so, dass ich das bewerte als Musiktherapeut, sondern ich stelle das zur Diskussion. Ne? Also ne, wir sprechen darüber und gucken, ne, was macht es gerade mit dir in dem Moment jetzt, wenn du Musik dir anhörst? Ne, was macht es mit dir in dem Moment, wenn du dir Musik anhörst? Wenn du alleine zu Hause bist oder wenn du in einer tiefen depressiven Phase bist, ne, ist es dann sinnvoll, diese Musik sich anzuhören oder ist es eher schädlich? Ne? Also das
Naja,
ist, glaube ich,
ja.
auch nochmal eine wichtige Sache, eine Art von Psychoedukation auf musikalischer Ebene, wo wir auch gucken, können wir die Leute auch sensibilisieren für eigentlich
Ah.
das, was sie hören. Ne? Also auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, das mitzunehmen als Thema. Ja.
Der musikalische Trigger sozusagen,
Ja,
den
absolut, ja, na
bewusst
klar.
wahrzunehmen, klar.
Ja. Und gerade, wo wir ja eben schon gesagt haben, wir können mit Musik so Stimmung induzieren oder auslösen, das kennen wir alle, ne? Und wenn ich natürlich dann depressiv bin und höre natürlich jetzt Dark-Musik oder noch schwerere Musik, dann wird mich das wahrscheinlich nicht erheitern, ne? Also, ja.
Richtig, ja. Und da, auch darin ist es wiederum, also da gibt es keine klare Richtlinie, dass man sagt, also wenn ich jetzt niedergeschlagen bin, dann darf ich mir keine tief traurige Musik anhören. Es gibt auch Menschen, die gerade darauf sehr gut reagieren, die sagen, okay, dann das zieht mich so richtig runter, aber danach fühle ich diesen Aufwind wieder. Also es ist so wie bei der Bewegung zum Beispiel. Also durch Anspannung erfahre ich erst Entspannung. Ne? Also das ist auch ganz wichtig, immer ganz
Individuell zu gucken.
ganz individuell zu gucken,
Ja.
was funktioniert bei wem eigentlich. Ne? Und Werner, du sagtest ja gerade, ist es dann auch wieder wichtig, dass Leute, die immer schon Reggae gehört haben, aber praktisch Cannabis konsumieren, dass die auch wieder Reggae hören können. Das ist nicht das primäre Ziel, weil wir behandeln ja praktisch die Sucht und nicht den Musikgeschmack. Ne? Aber ich denke schon, dass Menschen in dem Moment, wenn sie, dass es so was Positives sein kann, wenn sie merken, hey, ich kann das wieder ertragen. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich höre ganz viel Hardcore zum Beispiel und ich gehe dann auf die Festivals und da konsumiere ich natürlich hauptsächlich. Ne? Also für mich hat das einen sehr heftigen Zusammenhang. Am Anfang der Behandlung kann ich mir das einfach nicht anhören, weil es mich konstant triggert und ich eigentlich immer Suchtdruck habe, wenn ich diese Musik höre. Und am Ende der Behandlung, dass wir sagen, machen Sie doch nochmal an, gucken Sie mal, wie es ist. Und dass die Leute die Musik anmachen, sagen, hey, ich kann das ertragen.
Naja,
Ja, und ich glaube, das
Erfolgserlebnis.
ist
Ja, klar.
so ein Behandlungserfolg, wo man dann auch sagen kann, hey, guck, da hat sich wirklich was verändert, ne? Also, und das ist dann nicht nur, ne, der Gewinn der Musiktherapie, sondern natürlich der kompletten
Ja,
Suchtbehandlung.
klar.
Und ja.
Das war das, was mit Entkoppeln gemeint hast,
Entkoppelt
ne? Also
gemeint.
das
Man
halt,
kann es ja wahrscheinlich nicht
dass man nicht mit dem Entzug auch sein Hobby oder seine Musik verliert, ne?
Genau,
Ja,
richtig.
genau. Ja, genau.
Man kann den Trigger ja auch nicht immer vermeiden. Man
Ja,
fährt vielleicht mit einem
stimmt.
Freund mit dem Auto und
Ja.
dann kann man ja auch nicht sagen, mach diese Musik aus,
Genau,
so, sprich
ja.
Suchtdruck. Ne?
Naja, und noch schlimmer, also wenn ihr mal guckt, in welchen Situationen Musik abgespielt wird, ne? Also du entkommst der Musik ja überhaupt nicht, ne? Also Patienten berichten mir oft, dass sie im Supermarkt sind oder eben bei McDonald's und auf einmal das Lied kommt, ne? Und die einfach nur noch rausrennen können, weil es, ne, also emotional nicht haltbar ist oder was auch immer, ne? Also in dem Sinne, so eine Art von Desensibilisierung findet dann natürlich auch statt, ne? In dem Moment, wenn ich eine Musik, ne, die ich sehr kopple, vielleicht auch manchmal an traumatische Erlebnisse oder an zum Beispiel den Tod der Mutter oder was auch immer, ne, Lieder, die auf der Beerdigung abgespielt wurden, dass Leute sagen, ich kann mir das nicht anhören und dass wir gucken, ob, ne, ob wir das eine systematische Desensibilisierung auch gucken, können wir erreichen, dass du dir das anhören kannst. Natürlich ist die emotionale Ladung da, aber die ist nicht so heftig, dass du es nicht oder dass du es einfach nur vermeiden musst, ne? Und denke, dass das auch kann auch ein Ziel der Musiktherapie sein, einfach wieder Lieder hören zu können, die total schmerzhaft gewesen sind, ne?
Sie war die ganze Zeit nur bei dem einen Teil.
Bei dem
Wir haben
Rezeptiven, aber
genau.
das lässt ja erahnen, dass es noch was anderes gibt. Und ich habe ja auch was anderes kennengelernt. Das war ja eher
Ja.
sowas wie, sich über Musik oder über Instrumente auszudrücken oder zu kommunizieren. Das war das, was ich erlebt habe. Und wie gesagt, das war jetzt nicht musizieren, ganz im Gegenteil. Das war tatsächlich eher was, ja, was sehr ausdrucksstarkes.
Wie
Hat
heißt
wahrscheinlich auch einen Namen, ne?
Das? Eine heißt rezeptiv und die andere Musiktherapie.
Das wäre dann der aktive Teil,
Aktive
obwohl
Musik, ja.
der aktive Teil, also was du gerade sagst, Andreas, geht natürlich um die Improvisation, also improvisatorische Musiktherapie. Was bedeutet, dass wir eigentlich, ne, also meistens ist es so, dass eine Anzahl von verschiedenen Instrumenten im Raum stehen und dass der Musiktherapeut, die Musiktherapeutin sagt, sucht euch mal ein Instrument aus. Das ist meistens die erste Herausforderung, weil oft Patientinnen und Patienten dann schon sagen, aber ich kann überhaupt nichts und muss ich jetzt Noten oder ne, oder ne, erklären Sie mir mal, wie das Instrument jetzt hier funktioniert. Und dann ist es wichtig, erstmal so diesen Stress abzubauen, ruhig bleiben. Ne? Es ist an Ihnen, was Sie sich aussuchen, gucken Sie mal, was geht. Und darauf folgt dann im Grunde ein Spiel, ein freies Spiel. Das können wir natürlich teilweise auch strukturieren. Also, das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch unterschiedlich von Therapeutin zu Therapeut. Also, die eine sagt, okay, wir machen das ganz strukturiert. Wir fangen mit einem klaren Beat zum Beispiel an. Also, der bestimmt praktisch das Tempo, und vielleicht die Lautstärke. Und, von da aus, ne, gehen wir in ein Spiel. Manche sagen, nö, das muss ganz frei sein. Patienten müssen eigentlich mit einem eigenen Klang kommen. Und, aus diesem Klang entsteht etwas. Andere sagen, nee, ich fange an mit einem bestimmten Klang und dann gucken wir mal, was daraus entsteht. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich maße mir nicht an, um da repräsentativ für Musiktherapie World zu sein, sondern ich sage also bei mir, ne, wenn ich arbeite, dann gucke ich immer, ne, wie ne, meine Patienten sind meistens so 4, 5, 6 Mal ungefähr in der Musiktherapie. Es sind so 6 bis 8 Wochen bei uns aufgenommen. Und ja, manchmal 3 Monate, aber das ist eher die Ausnahme. Und da ist es natürlich schon so, dass die Leute nicht so erfahren sind und auch ne, es im Grunde direkt eine ganz neue Situation ist. Ne? Also da ist auch wichtig zu gucken, okay, ne, will ich es jetzt sicher halten, ne? Also mit einer bestimmten Sicherheit. Und wir wissen, dass Rhythmus zum Beispiel eine klare Sicherheit geben kann oder ein bestimmter Klangteppich, den man gibt über, da gibt es unterschiedliche Instrumente, die darin auch innerhalb der Musik Therapie genutzt werden. Ich nutze oft die Gitarre oder das Klavier, um darin einen Klangteppich zu geben oder halt bestimmte Rhythmusinstrumente, Trommeln und so weiter, um eine klare Basis zu geben. Und darüber kann man dann praktisch spielen. Das wird nicht vorgegeben. Also Patientinnen und Patienten können dann selbst sagen oder können selbst einfach anfangen, können gucken, was sie machen wollen. Und daraus entsteht praktisch ein Zusammenspiel.
Im besten
Abhängig
Fall.
natürlich, im besten, ja, ne, obwohl nicht im besten Fall. Also das, was gespielt wird, das ist ja das, was im Grunde ausgedrückt werden soll. Ja,
Okay.
also hier gibt es ja keine einzige Regel in dem Sinne. Also außer ich habe eine sehr strukturierte Arbeitsform, dann kann ich sagen, okay, ne, es gibt einen bestimmten Auftrag, das und das muss gemacht werden. Es können Aufträge auch verteilt werden. Es können bestimmte Strukturaufträge gegeben werden, es können irgendwelche gruppendynamische Aufträge gegeben werden, wo man sagen kann, okay, einer hat bestimmt zum Beispiel eine leitende Position oder einer ja, die Gruppe macht spielt eine Basis und darüber spielt jemand zum Beispiel ein Solo oder wir arbeiten mit verschiedenen musikalischen Parametern, nennt man das dann. Also das ist dann, spiele ich laut oder leise, spiele ich schnell oder langsam, spiele ich hoch oder tief, mache ich viel oder wenig und so weiter. Also da gibt es also wirklich 1000 Möglichkeiten, dieses musikalische Spiel praktisch Form zu geben und das ist natürlich auch in dem Sinne fantastisch, dass eigentlich jede Person in der Lage ist, etwas beizutragen. Und es geht dann auch nicht darum, also viele, viele Patientinnen sagen dann oft nach der ersten Improvisation, oh, das klang ja schon ganz gut, da können wir ja gleich hier zum Edeka gehen und dann spielen wir hier und dann kriegen wir alle Kohle. Ne? Also, also das ist oft sehr interessant, dass oft ein Spiel entsteht, wo Patientinnen und Patienten auch sagen können, oh, das hätte ich nicht erwartet. Ne? Also, dass wir innerhalb von eigentlich 2 Minuten zusammenfinden, ne? Das ist immer so eine Findungsphase. Und dann was spielen und eigentlich ohne eine klare Vorgabe in dieser Improvisation jeder irgendwie so seinen Beitrag und dann, ne, ist der eine so mehr im Vordergrund, der andere zieht sich ein bisschen zurück, die eine, die macht so was Leises und ne, der andere, der spielt irgendwo was, keine Ahnung. Und dass wir doch meistens, das ist ja auch, glaube ich, das Bestreben von Menschen, also nach Harmonie, ne? Das war ja gerade auch das, was nochmal so als Begriff fiel, eine Harmonie zu finden. Ne? Das sind ja auch, wenn wir in Gruppen sind, dann geht es ja immer darum, dass wir miteinander ja irgendwas erschaffen, wo wir, ne, am gleichen Strang ziehen und in die gleiche Richtung spielen. Und das sieht man in der Musik auch oft. Also das es ist selten so, dass Menschen direkt bei der ersten Improvisation darauf aus sind, um auf eine Konfrontation rauszuspielen. Und die meisten sind auf der Suche nach Harmonie, nach Gleichklang, nach Kontakt im Spiel und so weiter. Ne? Also das
Und
ist schon
wird das
ein
auch
wichtiger Aspekt.
reflektiert? Das ist ja irgendwie auch, es ist ja ein therapeutisches Verfahren. Und ich
Das
würde ja sogar
ja,
sagen, das ist
mag ich
ja,
auch, ja.
wäre ja für mich sogar wahrscheinlich Psychotherapie nah. Und das heißt, würde man danach mit der Gruppe das auch besprechen? Weil es geht ja jetzt nicht nur darum, ein harmonisches Zusammenspiel als, sag ich mal, ersten Schritt zur Kommerzialisierung vor dem Edeka zu finden, sondern
Nee.
eher wahrscheinlich, um auch einen Erkenntnisgewinn mitzunehmen,
Weiß
oder?
es nicht, auch vielleicht
Absolut.
auch die Harmonie, die auch
Auch das kann natürlich
die
schön, aber auch die will
positiv,
ja reflektiert werden,
ja, die,
oder?
ich, das wäre jetzt die Frage, wo liegt das Therapeutische? Ist es die Harmonie als positive Erfahrung? Macht man Musiktherapie, um positive Erfahrungen zu vermitteln, die ja bekanntermaßen auch heilsam sein können? Oder ist es etwas, wo man vielleicht einen Erkenntnisgewinn hat, der dann therapeutisch weiter verarbeitet wird?
Also, das ist natürlich sehr unterschiedlich, also aus welchem Grund ich diese Intervention, also die Improvisation einsetze. Ne? Also ist immer die Frage, mit welchem Ziel ich praktisch diese Intervention, also die Improvisation als Intervention einsetze. Ne? Also das kann einmal zur Diagnostik eingesetzt werden, dass ich erstmal sehen will, was passiert eigentlich. Also einmal, was macht die Person von sich selbst aus? Ne? Weil die Improvisation immer ein sehr, ne, im Gespräch können Patienten sich oft auch darauf vorbereiten. Da sind die eigentlich meistens relativ, ja, wortgewandt, wissen so, was sie sagen müssen und so weiter. In der Musik ist das anders. In der Musik ist das immer sehr pur und sehr, sehr neu alles, ne? Das heißt, ich gehe auch oft davon aus, dass die Menschen in dem Moment sehr von ihren Coping-Strategien aushandeln, ne? Also das heißt, in dem Moment, wenn so mal kurz ein blödes Beispiel, eine Person, die sehr zurückgezogen ist, die wird auch ein Instrument sich aussuchen, ein kleines Instrument, mit dem sie sich ein bisschen zurückziehen können. Es gibt auch Leute, die das sehr strategisch machen, die nehmen sich ein großes Instrument, aber spielen ganz, ganz leise zum Beispiel. Oder ich habe auch schon mal miterlebt, dass eine Frau sagt, oh, ich nehme das Klavier. Und die setzen sich hinter das Klavier, aber mit dem Rücken zu der Gruppe hin. Und die spielte aber nicht. Also die tat nur so, als wenn sie spielen würde. Ne? Also in dem Sinne, das, wie Menschen mit Situationen, neuen Situationen umgehen, das zeigt sich oft in der Musik oder wird in der Musik einfach hörbar. Ja, also es kann ein Diagnostikum sein, aber es kann natürlich auch sein, dass wir sagen, okay, ne, wir kennen eine Patientin oder einen Patienten besser und gucken, was braucht die Person eigentlich? Also wo liegt das Bedürfnis dieser Person? Und das kann einmal auf einer emotionalen Ebene sein, also gehört zu werden, ganz, ganz platt, ne, gehört zu werden. Etwas zu sagen zu dürfen und zu können, eine Reaktion zu bekommen und so weiter. Also ganz basale psychologische Basisbedürfnisse, die in der Musik auch gehört werden und wo eine Art von, wie nennt man das, eine Nachnährung eigentlich stattfinden kann, was damals im Kontakt, zum Beispiel im frühkindlichen Kontakt mit der Mutter, mit der Bindung nicht stattgefunden hat. Ne? Also wo Menschen einfach erfahren oder auch was im allgemeinen Leben für Menschen oft nicht erfahrbar ist, ne? Wo sie sagen, ich durfte früher schon nie was sagen und jetzt, wo ich bei meiner Frau bin, da darf ich auch nie was sagen, ne? Und ich werde eigentlich nie gehört, ne? Also, und das ist in der Musiktherapie, ist das so ein, jetzt werde ich endlich mal gehört, ne? Ich spiele ein Instrument, ich spiele das leiseste Instrument überhaupt, aber sie haben mir gerade durch die Arbeitsform, sie haben mir ein Solo gegeben und ich konnte endlich mal, alle waren leise und alle haben mir zugehört, ne? Oder ich habe die Aufgabe des Dirigenten übernehmen dürfen und ich habe ganz verrückte Sachen gemacht und die Leute sind mir gefolgt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine Stimme und hatte ich die Kontrolle über die Situation. Und das ist so fantastisch, ne? Also das auf dieser doch relativ niederschwelligen Ebene machen zu können und die Menschen darin mitzunehmen und zu gucken, okay, was braucht ihr eigentlich? Was ist das Bedürfnis? Und ne, was können wir Musiktherapeut, welche Situation können wir herstellen, wodurch ja ein Prozess in Gang gebracht wird, ne? Und das ist natürlich nicht so, dass es dann, ne, dass es die komplette Situation verändert, aber es ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Menschen innerhalb der Therapie machen und die sie dann auch wieder mitnehmen können, ne?
Jetzt haben wir so ein bisschen so einen Eindruck gekriegt, was da konkret passiert. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja, würde ich sagen. Wir wollen ja auch nur neugierig machen. Genau, wir packen in die Shownotes noch ein paar Links zur Musiktherapie. Ja.
Was mich auch interessiert, generell über das Verfahren als solche, was Indikation, wann würdest du sagen, würde man jemanden empfehlen, eine Musiktherapie zu machen und wann vielleicht jemand eine Musiktherapie nicht zu machen? Leute, gibt es da Kontraindikationen? Oder machen wir es mal vielleicht bei der Aktiven, das, was du letzt gesagt hast. Ich denke, ich kann mir schon vorstellen, wie du es jetzt geschildert hast, dass es da Unterschiede gibt, dass man es nicht pauschal sagen kann, dass man zumindest unterscheiden muss, wahrscheinlich zwischen aktiver und rezeptiver Musiktherapie. Aber das Letztgenannte, gibt es Menschen, wo du sagen würdest, nee, das könnte vielleicht schwierig sein, oder wo du auch vielleicht sagst, nee, genau für die wäre es besonders wichtig, wenn die oder jene Person Musiktherapie machen würde?
Also ich glaube, dass es gibt, was das betrifft, gibt es natürlich Indikationen und Kontraindikationen für die Musiktherapie, die aber nicht ganz hart sind. Also ich glaube, dass das muss man ganz klar sagen. Wir sind eine Therapieform, die sich anpasst an die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. Und in dem Sinne gibt es natürlich, sagen wir mal zum Beispiel, wenn es um traumatische Ereignisse geht und wenn Musik direkt in Verbindung mit dem traumatischen Erlebnis ist oder wenn die Musik im Grunde zum Beispiel Dissoziationen direkt hervorruft, ohne dass man vorher eine Möglichkeit hat, praktisch mit der Patientin oder dem Patienten das vorzubereiten, ne? Also das, ich denke, es geht mehr darum, dass das Behandlungsteam die Therapeuten gut informiert darüber, was mit der Patientin oder dem Patienten los ist, um auch sowas, eine Retraumatisierung auch zu verhindern, ne? Also denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, da sehr feinfühlig zu sein, ne? Was wir sehen, Musiktherapie im Allgemeinen, wir können es natürlich anpassen, ne? Wir können was Rezeptives machen oder was Aktives machen. In dem Sinne gibt es darin auch sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten, auch damit zu arbeiten. Und glaube, dass wir für viele Zielgruppen eine Möglichkeit auch bieten können, um eine zielgerichtete Behandlung ermöglichen zu können.
Muss die Qualität auch eine Rolle? Man könnte mir jetzt vorstellen, da steht jemand, der kann schon total spielen und der sitzt ans Klavier und spielt dann sozusagen hier tolle Sachen vor. Was wäre dann, wäre das jetzt? Würdest du das dann einbauen in die Musiktherapie?
Absolut, klaro. Also warum nicht? Also es ist ja eine Ressource, ne? Also warum sollte ich jetzt sagen, nee? Also es gibt sicherlich Menschen, die sagen, oder Therapeutinnen, die sagen, nö, also wenn jemand gut malen kann, dann keine Kunsttherapie. ich denke, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, was ist denn die Zielsetzung überhaupt? Also ich hab öfter schon mal Leute, die tatsächlich gute Instrumentalistinnen oder Instrumentalisten sind oder die irgendwo in der Band spielen, Sängerinnen und Sänger und so weiter. Aber die kommen ja nicht zu mir, um praktisch ihre musikalischen Fertigkeiten zu verbessern, sondern die kommen ja mit einer ganz klaren Behandlungsfrage zu mir, ne? Und in dem Moment, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, wir hätten einen Pianisten und ne, der wäre also grandios, ne? Dann wäre ja die Frage, wie bringe ich den eigentlich aus dem Gleichgewicht und wie arbeite ich mit dem? Ne? Also wenn ich etwas verändern will, ist es ja immer gut, etwas Neues anzubieten. Ne? Und dann würde ich natürlich gucken, was, ne, wenn ich einen Jazzpianisten hätte, mit dem improvisieren, schwierig, ne? Also ne, dann gucken wir vielleicht erstmal, ne, was das für die Person bedeutet. Und dann auch zu gucken, was bedeutet denn dann loslassen eigentlich, ne? Also dann geht's um andere Themen, glaube ich, die wir einbauen können. Und das ist so individuell. Also ja, da kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig eine allgemeine Antwort drauf geben, aber das, ne, also.
Jetzt ist unsere Zeit ja schon rum. Das heißt, auch das war wieder eine sehr kurzweilige halbe Stunde gewesen. Wir haben jetzt ganz viel über schon mal die unterschiedliche Verfahren gelernt. Und was mich interessieren würde noch, wäre zumindest, und das kannst du ganz schnell wahrscheinlich auch kurz beantworten, sonst würden wir auch gar nicht miteinander sprechen, wahrscheinlich gibt es dafür auch Belege, dass das funktioniert. Also man nennt das ja Evidenz. Also es gibt bestimmt Studien, die zeigen, dass Musiktherapie auch ein anerkanntes Behandlungsverfahren ist, oder?
Ja, also wir haben ja, es gibt ja die verschiedenen Leitlinien, also medizinische Leitlinien, wo praktisch die Wirksamkeit oder praktisch auch, sag ich mal, mitgenommen wird, um daraus Behandlungsleitlinien zu formulieren. Und ich glaube, mittlerweile ist die Musiktherapie, ist mittlerweile in, glaube ich, den 12, zumindest in der Psychiatrie, relevanten Leitlinien enthalten. Also das heißt, da sind wir mittlerweile schon relativ gut am Start. Wenn man sich die Cochrane-Reviews anguckt, gibt es auch einige Schizophrenie und Depression, wo Musiktherapie sehr gut vertreten ist. Und es gibt auch einige Verfahren, wie zum Beispiel die neurologische Musiktherapie, die auch wissenschaftlich sehr gut unterbaut ist. Natürlich kann man da immer, gibt es da natürlich noch viele andere Möglichkeiten, da noch mehr Evidenz zu holen. Ich denke, dass es auch wichtig ist, wir wissen, dass Musiktherapie auch wissenschaftlich gesehen von den Patientinnen und Patienten sehr gut angenommen wird und dass die Dropout-Rate, also die Leute, die wirklich aufhören in der Behandlung, dass die relativ niedrig ist. Also in dem Sinne, die Anerkennung von Patientinnen und Patienten auch sehr hoch ist.
Unsere Erfahrung, alle sagen, auch Musiktherapie war toll. Ja. Vielleicht kannst du zum Abschluss sagen und für unsere Hörer, wenn jemand Musiktherapie machen will, alles dafür interessiert, was für einen Tipp könntest du ihm zum Abschluss geben, dieser Person? Was kann man da im Telefonbuch gucken? Kann man in Einrichtungen gucken? Was soll diese Person tun, wenn sie eine Musiktherapie macht?
Also es gibt der Begriff Musiktherapeut ist nicht geschützt. Also ich würde immer raten, auf die Seite der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft zu gehen und sich dort zu erkundigen. Da gibt es auch ein Portal, wo man tatsächlich die anerkannten Studiengänge in Europa sich angucken kann. Und ich würde den Leuten immer raten, zu einem Tag der offenen Tür zu gehen. Also das gibt es ja sowohl in den Niederlanden, ich habe in den Niederlanden studiert, also von daher weiß ich eigentlich eher was aus den Niederlanden als in Deutschland, aber wir haben natürlich Heidelberg ist sehr bekannt und anerkannt. In Hamburg kann man es studieren, da gibt es Bachelor- und Masterstudiengänge auf der Seite der DMTG kann man sich also wirklich informieren oder die Bundesarbeitsgemeinschaft Künstlerische Therapien, die haben auch ganz viel Informationen auf ihren Seiten. Und da kann man
sich... In die Shownotes auf jeden Fall. Also ich fasse mal zusammen, wichtig ist, es ist nicht geschützt und man sollte gucken, dass man zu jemandem geht, eine Person, die das auch irgendwie gemacht hat und studiert hat, vielleicht in Heidelberg. Ja. Vielleicht in Holland.
Und am besten.
Die vielleicht in diesen Organisationen, die wir in die Shownotes stellen, auch vielleicht genannt ist oder da irgendeinen Abschluss gemacht hat, der da anerkannt ist.
Richtig. Und wichtig ist auch, es gibt ein Zertifikat, also eine Zertifizierung innerhalb der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft, die also wo es um Qualitätsentwicklung geht und Qualitätssicherung geht. Und die DMTG hat da also ein Qualifizierung oder Qualitätssiegel praktisch für die Musiktherapeutinnen und Therapeuten, die einen zertifizierten Abschluss haben und die sich auch jedes Jahr fortbilden und Fortbildungspunkte sammeln. Also wenn jemand eine Therapeutin oder Therapeuten sucht, wäre das gut, immer auf das Register Musiktherapie zu achten, damit die Leute auch wirklich zertifiziert sind.
Okay, super. Das heißt, wir haben es geschafft, wieder ganz kurzweilig über ein ja, interessantes Thema zu sprechen. Wir haben eine Menge Tipps auch noch gesammelt. Wir packen die letzten noch in die Shownotes, damit man es auch nachgucken kann. Ganz herzlichen Dank an dich, Patrick, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast für uns, mit uns
Gerne.
über Musiktherapie zu quatschen. Und ja, das war die 56. Folge unseres Podcasts. Und ja, wir hoffen, dass wir Interesse geweckt haben. In den Shownotes gibt es ja weitere Infos. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. So verpasst du auch keine neue Folge. Wir danken fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir ja Denkanstöße gegeben haben mit unserem Podcast und ja auch zu inspiriert haben, vielleicht noch mal ein bisschen weiter ins Thema zu gehen, zu gucken, ja, was gibt's für weiteres Wissen über Musiktherapie, zum Beispiel in Büchern oder auf der von dir genannten Internetseite. Danke an dich.
Ja, tschüss, Patrick.
Dankeschön. Alles klar,
Danke.
ciao.
Ciao.